Ich habe mich schon richtig auf diese Predigt und auf diesen Gottesdienst gefreut. Und zwar, weil wir sind ja jetzt in diesem neuen Thementeil, wo wir um die Heilsgeschichte reden und wo wir uns das mal angucken, wie hat das Gott eigentlich gemacht in dieser Welt? Was hat er eigentlich bisher in der Bibel getan und was ist ihm wichtig? Und wir gucken uns das einfach wirklich einfach an. Ich werde einen Abschnitt aus der Heilsgeschichte erzählen. Heilsgeschichte, das heißt, ich gehe nicht immer ganz der Bibelreihenfolge nach durch, sondern ich gehe wirklich dem Zeitstrahl nach durch, der chronologischen Reihenfolge. Heute beschränkt sich der größte Teil aber wieder auf einen Abschnitt aus der Bibel. Ich werde einen zentralen Begriff dabei erklären, weil bei diesen ganzen heilsgeschichtlichen Dingen geht es um zentrale Begriffe, die wir Christen benutzen, die in der Welt eine ganz andere Bedeutung haben und wo es mal gut ist, darum zu wissen, was meint die Bibel eigentlich, wenn da der Luther, der Zwingli oder sonst was da mit diesen komischen Wörtern das Ganze übersetzen. Was ist damit gemeint? Dann werde ich euch ein paar Tipps geben, weil das Ganze ist immer riesengroß, wo man weiter forschen kann. Ich kann hier nicht alles erzählen, ich kann die ganze Geschichte nicht vollständig zusammenfassen, aber das gehört dazu. Und dann gibt es eine zentrale Bibelstelle, an der das Ganze sich aufhängt und festmacht. Und da gucken wir uns mal an, wie hat denn Gott in dieser Situation jetzt genau reagiert und worum geht es ihm dabei eigentlich? Denn die ganzen Bibelstellen, all die Geschichten, die stehen in einem Kontext. Die stehen nicht für sich alleine. Das reicht nicht, wenn ich morgens in der Losung meinen Vers lese und mir denke, oh, das ist aber ein spannender Vers oder das Kapitel noch vielleicht lese oder so, sondern dann denken wir uns einfach Dinge, die wir uns über die Bibel denken, aber die Bibel, die redet ja von einem großen Ganzen. Und da drinnen muss dieser Vers stimmen und passen. Und da hat Gott was zu sagen. Wo sind die Angelhaken der Heilsgeschichte? Wo hängt die Bibel drin und wo hängen auch diese Begriffe, Schlagworte, alles drin? Also, zum Schluss gibt es aber dann nicht so trotz, so allgemein das auch klingen mag, eine konkrete Sache zum Mitnehmen. Ich würde dir etwas sagen, wo ich glaube, hey, das kannst du jetzt für dein Leben mitnehmen. Wenn du willst, kannst du natürlich an den ganzen anderen Stellen noch weiter forschen, da gibt es auch viel Konkretes zum Mitnehmen. Wir starten jetzt heute mit einer kleinen Übersicht mal. Am letzten Sonntag haben wir uns die Schöpfung angeguckt. Da war sehr zentral, dass wir Gottes Ebenbild sind. Und jetzt kommt natürlich vom Sündenfall bis Noah die Geschichte. Da passiert nochmal ganz viel, ganz anders, ganz neu. Aber das steht natürlich auch nicht alleine da. Der größte nächste große Abschnitt, der damit reingehört in den Zeitstrahl, ist das Volk Israel. Dann kommt die Geschichte mit den Königen und dann kommen die Propheten. Und natürlich geht das noch weiter, aber einfach jetzt für uns erstmal zum Einordnen, in diesem Rahmen steht die Geschichte vom Sündenfall und Noah. Die Geschichte. Was ist passiert? Wenn wir in die Bibel reingucken, dann fängt die ganze Geschichte nach dem Paradies, nach der Schöpfung an mit Mord. Ich glaube, die erste große Geschichte, die einem auffällt, die passiert, ist die Geschichte von Kain und Abel. Wenn der Mensch die Gegenwart Gottes verlässt, weil sie halt eben etwas getan haben, was sie nicht sollten. Sie haben vom Baum der Erkenntnis gegessen. Gott hat sie gesagt, sie sollen gehen, weil da noch der Baum des Lebens steht und wenn sie vom Baum des Lebens gekostet hätten, dann hätten sie ewig gelebt und dann hätten sie ewig in Sünde leben müssen und das wollte er nicht, deshalb hat er sie zum Schutz aus dem Paradies verbannt und dann passiert der erste Mord. Aber der Mord passiert nicht einfach so. Es geht eine Warnung Gottes vorher. Und zwar spricht Gott zu dem Kain, der ihn fragt, was denn nun das Problem sei, Folgendes zu. Ist es nicht so, wenn du fromm bist, so kannst du frei den Blick erheben. Bist du aber nicht fromm, so lauert die Sünde vor der Tür. Und nach dir hat sie Verlangen, du aber herrsche über sie. Was war das Problem? Das Problem ist eigentlich gar nicht so sehr der Mord, der dann kommt. Das Problem ist, dass Adam und Eva vom Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen gegessen haben. Vom Baum der Erkenntnis. Und gleich sein wollten wie Gott. Nun, Gott hat seine Vorstellung von dem, was richtig und was falsch ist. Und er hat sich eigentlich gedacht, das ist eine Fähigkeit, die der Mensch nicht haben sollte. Weil wenn er selbst entscheidet, was gut und was falsch ist, dann geht es schief. Und das Erste, was passiert, ist, nachdem sie von dem Baum gegessen haben, Adam und Eva gucken sich an und finden sich nicht besonders ästhetisch und schämen sich voreinander. Und treffen ein anderes Urteil als das, was Gott getroffen hat. Nämlich, dass sie gut so gemacht sind, wie sie sind. Aber der Mensch hat jetzt die Fähigkeit zu entscheiden, was gut und was falsch ist, und er findet es schlecht. Und schämt sich und fängt sich an zu bedecken. Und das Gleiche passiert hier auch dem Kain. Der Kain denkt, Gott hat meinen Bruder mehr lieb als mich. Der Kain denkt, ich bin nicht so gut wie der andere. Oder vielleicht denkt er auch, ich müsste besser sein als der andere. Ich bin besser als der andere. Wir wissen gar nicht mal, woran er das konkret festmacht oder so. Aber der Kain urteilt. Und da haben wir das Problem. Der erste Mord kommt. Und Gott geht mit Gnade mit dieser Geschichte um und lässt den Kain seines Weges ziehen und segnet ihn sogar und beschützt ihn. Und Gott wiederholt sein Bekenntnis zu den Menschen, dass der Mensch gleich ist wie er, nach ihm geschaffen ist und unendlich wertvoll. Dass er den Namen Mensch bekommt, weil er wichtig ist und weil er sein Gegenüber ist, weil er sein Freund sein sollte, der Mensch. Und er sagt auch, es macht keinen Unterschied, ob du Mann oder Frau bist, ich habe dich so gemacht und so gewollt. Da ist nichts peinlich dran. Und so leben die Menschen und sie werden ziemlich alt. Und es fängt schon an, dass bei Adam dann, bei den ersten Söhnen und so, dass die Leute anfangen, mit Gott zu reden. Das ist das erste Mal, und die Bibel erwähnt es explizit, hier fängt man an, Gott anzubeten. Und wir fangen an zu beten und mit Gott zu sprechen. Die Kommunikation zwischen Gott und Mensch reißt also nie ab. Und die Menschen werden am Anfang ziemlich alt. Und die Generationen gehen dahin und es werden immer mehr Menschen. Und dann kommt der Noah. Und zur Zeit Noahs ist die Geschichte nicht mehr ganz so einfach. Bei der Zeit Noah ist es folgendermaßen. Die Bibel erwähnt ja Gottes Söhne. Entweder waren das sehr reiche, mächtige Könige und Kaiser, oder es waren halt eben vielleicht, was manche anderen auch vermuten, halt eben die Leute, die gefallenen Engel, die mit dem Satan gegangen sind und dann versucht haben, mit den Menschen da was anzufangen. Auf jeden Fall kommt da eine Geschichte, dass Gott sagt, hey, es ist nicht gut, dass die Menschen so alt werden. 120 Jahre ist die Obergrenze. So. Und er stellt auch Folgendes fest, die Bosheit der Menschen nimmt krass zu. Die Menschen fangen an zu urteilen und damit geht die ganze Geschichte den Bach runter. Die ersten Leute fangen an, ihre Urteile mit Hilfe von Schwertern umzusetzen und Mord und Stärke. Und es gibt eine Gesellschaft anscheinend, die entsteht, in der Stärkere sich alles nehmen kann, was ihm gehört und was er will. Und Gott beschließt, weil der Mensch so böse ist, wir machen ein Ende mit dem Ganzen. Und dabei findet er aber den Noah noch. Und der Noah, der findet Gnade vor Gottes Augen. Und er wandelt mit Gott. Und deshalb sagt Gott halt eben, okay, wir machen einen Neustart. Eigentlich wollte ich alles Leben, alle Tiere, alle Pflanzen, alle Menschen vernichten, aber mit Noah machen wir einen Neustart. Und er macht mit ihm einen Bund und sagt, hey, wenn wir das jetzt überstanden haben, dann mache ich mit dir einen richtig großen Bund und wir machen einen ganz neuen Anfang und es wird alles anders. Und er gibt ihm den Bauplan der Arche und der Noah fängt unter Gespött an, die Arche zu bauen und die Sintflut kommt und er ist der Einzige mit seiner Familie und natürlich den Tieren, die an Bord sind, die halt überleben. Eine super spannende Geschichte, könnt ihr euch mal angucken, wie er denn da auf dem Berg irgendwo strandet und dann fliegen, kommen die Vögel wieder und Gott errettet ihn. Und Gott macht mit ihm einen Neuanfang, einen neuen Bund. Und er gibt ihm nochmal den ersten Segen. Er sagt nochmal den ersten Segen. Der erste Segen, den wir aus der Schöpfung her kennen, ist, dass sich die Tiere, die Pflanzen und die Menschen vermehren können. Es scheint wichtig zu sein, weil das nicht ein Auftrag Gottes ist, sondern als ob sich Gott nochmal überlegt hat, will ich dem Menschen und der Vegetation und den Tieren diese Fähigkeit geben? Und er spricht diesen Segen nochmal aus. Und wir kennen die Geschichte, er macht diesen neuen Bund mit dem Regenbogen, den er als Zeichen setzt, dass er nicht noch einmal diese Welt so vernichten wird. Dass er treu bleibt und dran bleibt an den Dingen, die er verheißen hat. Er macht einen Bund mit der Menschheit. Aber, genau wie beim Paradies, bei Kain, bei den ganzen anderen Geschichten, der Mensch denkt, er weiß es besser als Gott und er ist größer als Gott. Dann kommt der Turmbau zu Babel. Und zwei Begriffe stehen in diesem Abschnitt mega stark heraus. Der erste Begriff ist der Begriff vom Bund. Ein Bund ist für uns eigentlich ein politischer Zusammenschluss, oder? Oder vielleicht der Bund der Ehe, das kennen wir auch so, das ist ein Versprechen, das man sich gibt und das man sich versucht zu halten oder so. Aber in der Bibel hat der Bund noch etwas anderes zu bedeuten. Das hebräische Wort Berit, das kann zwar auch diesen politischen Bund gebrauchen, das wird aber ungefähr nur viermal so benutzt. Dann gibt es noch zweimal, glaube ich, dass der Bund zwischen Freunden benannt wird. Und ich glaube, das ist beides Male beim David. Und die restlichen fast 300 Mal, 270 Mal, die geht es darum, dass Gott einen Bund mit den Menschen macht. Und das sind sehr außergewöhnliche Bundespartner. Normalerweise schließt man ja einen Bund unter Gleichgesinnten, auf gleicher Augenhöhe. Und hier ist der Bund eher so wie zwischen König und Vasallen. Das ist ein Versprechen, was der König seinen Untergebenen gibt. Wir haben ja normalerweise bei einem Bund eigentlich die Vorstellung so, dass es Rechten und Pflichten gibt auf beiden Seiten. Und dass dann ein Dokument mit einer Jurisdiktion dafür sorgt, dass der Bund eingehalten wird. Das ist jetzt ein bisschen anders, weil Gott gibt ein Versprechen den Menschen mit einem Bund. Und alle Rechten und Pflichten und Garantien liegen bei ihm selbst. Und weil er nämlich Gott ist, der diese Welt macht und der diese Welt schafft und der in dieser Welt regiert, wird das zu einem Gesetz dieser Welt. Das ist dann so. Das ist ein riesiger Unterschied zwischen all den anderen Bünden, die wir vielleicht haben. Also das, was Gott den Menschen da versprochen hat, das ist eine Tatsache geworden. Das ist ein Fakt geworden. Das ist unumstößlich. Weil sonst wäre Gott umstößlich. Und dann wäre alles umstößlich. Dann hätten wir ein Problem. Deshalb gibt es dafür in dem Sinne kein Dokument oder keine Jurisdiktion, keine Richter, die darüber urteilen können, ob der Bund eingehalten wird oder nicht. Aber Gott schenkt den Menschen eigentlich fast immer ein Zeichen dazu, dass er sieht, hey, dieser Bund existiert oder hält noch. In unserem Fall jetzt der Regenbogen. Und der andere große Unterschied ist, auf unserer Seite liegen keine Pflichten, weil wir weder dafür sorgen können, dass der Bund eingehalten wird und noch gemacht wird. Aber es gibt eine Sache, und das hat Gott immer eigentlich mit in seinen Bunden drin, er kann Konsequenzen ziehen, aber er gibt immer Garantie, dass es Gnade gibt in dem Ganzen. Und diese Bundesgedanken, den müssen wir so nachvollziehen. Da müssen wir dranbleiben. Das heißt, Gott sagt, dass der Mensch Frieden halten soll in dem Bund, dass der Mensch nicht morden soll, dass kein Blutvergießen mehr sein darf, dass keiner den anderen übervorteilen darf. Aber gleichzeitig weiß er, dass der Mensch halt eben boshaft ist, voller Sünde. Und er selbst übernimmt die Garantie für diese Fehler. Darüber haben sich die Israeliten auch viele Gedanken gemacht. Und man findet das dann nachher im Alten Testament und im Neuen Testament ganz viel wieder angesprochen, genau diese Frage. Warum funktioniert das? Warum macht nicht Gott dann doch wieder einfach Schluss? Weil der Mensch es ja nicht schafft, nicht zu töten. Weil Gott derjenige ist, der dafür garantiert, und weil er seinen Sohn senden wird, der diesen Bund und diese Gnade einfordert oder beziehungsweise trägt. Also ein Bund Gottes ist ein bisschen anders als das, was wir kennen. Und Gott wird sich dran halten und es ist wie ein Naturgesetz geworden. Demgegenüber steht so ein bisschen das Thema Verheißung. Verheißung ist anders, bisschen anders als der Bund. Dort stehen auch Verheißungen drin. Aber Verheißungen haben immer einen anderen Charakter. Verheißungen sind immer Tatsachen, die erst noch werden. Tatsachen? Wenn ich etwas verheiße, dann muss das keine Tatsache werden. Bei Gott wissen wir halt eben, dass er sich an sein Wort hält und treu bleibt und das wird dann eine Tatsache. Das ist also eine zutreffende Vorhersage. Zum Beispiel in der Geschichte mit dem Sündenfall verheißt Gott den Menschen Jesus Christus, der kommen wird und der Schlange den Kopf zertreten wird. Und das haben die Leute schon damals gewusst, aber es hat halt eben ein paar tausend Jahre gedauert, bis dieser Jesus wirklich gekommen ist und das Erlösungswerk vollbracht hat. Nichtsdestotrotz, weil diese Verheißung nicht eine Sache ist, die passieren könnte, mit hoher Wahrscheinlichkeit, sondern die passiert ist, können wir uns darauf verlassen und sie ist sowohl Ermutigung als auch Warnung. Wenn du in diesem Kapitel liest, das ist jetzt das Kapitel 3 bis 11 ungefähr im 1. Mose oder halt eben dann nachher im Hebräerbrief noch die anderen Stellen, dann gibt es auch noch spannende andere Themen. Das Thema Gnade ist wahnsinnig. Wie oft der Mensch es schafft, Gott enttäuschen in diesen paar Kapiteln, ist echt krass. Und wie viel Gnade Gott ihm immer wieder zukommen lässt. Das Wort Gnade kommt auch mehrmals vor. Gott wird wahnsinnig emotional in diesen Kapiteln. Kannst du gerne dir mal angucken. Super spannend. Erstens sind die Menschen total emotional, aber Gott ist auch mega emotional. Emotionen gehören zur Ebenbildlichkeit Gottes mit dazu. Für uns mit dem Neuen Testament ist das vielleicht ein bisschen schwierig, weil wir ganz viel von Paulus geprägt sind, der eher ein Logiker war und sehr Rationales betrachtet hat. Aber wenn du im jüdischen Glauben oder in der hebräischen Sprache guckst, das ist alles viel emotionaler und da wissen wir, das gehört mit dazu. Und bei Gott ist aber Emotionalität kein Fehler. Es kommt ja manchmal bei uns so ein bisschen vor. Ha? Gefühle sind schwer zu kontrollieren und deshalb sind die ein bisschen falsch. Kann man da gerne nachforschen, Emotionen sind okay, Gott zeigt sie auch und hat sie auch. Sprache. Sprache wird zu einem großen Charakteristikum. Es ist ganz spannend, wie funktioniert der Mensch, wenn es nur eine Sprache gibt und dann mit Babel auf einmal mehrere Sprachen gibt. Stammbäume, kommen wahnsinnig viele drinne vor. Super spannende Geschichten, wenn man da reinguckt, so Einsatzgeschichten über Personen, die halt irgendwas Außergewöhnliches gemacht haben. Henoch ist in den Himmel aufgefahren, Methusalem, ältester Mensch. Urteil. Es ist krass, wie sehr die Bibel diesen Fehler, der da passiert ist, vom Baum der Erkenntnis zu essen, in die Menschen dann nachher hineinschreibt. Wie viel Wert sie darauf legt und sagt, guck mal, genau diese Erkenntnis, dass sich der Mensch erhebt zwischen Gut und Böse, die ist das Problem. Alle Leute, die da beschrieben sind und Fehler machen, scheitern genau an diesem Punkt. Immer und immer wieder. Auch der Noah. Urteil. Die Bibelstelle. So eine zusammengepackte Bibelstelle, weil die halt diesen Bogen zeigt. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. 1. Mose 3, Vers 15 und der 9, Vers 15. Alsdann will ich gedenken an meinen Bund zwischen mir und euch und allem lebendigen Getier unter allem Fleisch, dass hinfort keine Sintflut mehr komme, die alles Fleisch verderbe. Warum diese zwei Verse? Weil immer wieder der Mensch es schafft, sich von Gott abzuwenden. Im Paradies, weil er die Freiheit der Liebe hat und weil er verführt wird und danach immer wieder, weil er sich selbst im Weg steht und andere Urteile trifft, als sie Gott für richtig befindet. Selber urteilt. Wir können viele von den Urteilen sogar zum Teil nachvollziehen, glaube ich. So rein logisch, wie sind die Menschen drauf gekommen? Ja, könnte ich mir auch so vorstellen. Aber das ist ein Riesenproblem. Aber ein Glück gibt es, Gottes Gnade, die immer und immer wieder da ist und er für den Ausweg für den Menschen sorgt. Die Menschheitsgeschichte fernab vom Paradies beginnt also als Gottes großes Gnadenwerk, das schon in Jesus Christus verheißen wird. Hier taucht er auf, der Erlöser und der Retter am Kreuz. Der zweite Adam. Und in dem Ganzen findet Gott immer wieder Menschen. Aber Noah fand Gnade vor dem Herrn. Er wandelte mit Gott. Das ist der große Ausweg der Menschen, der immer wieder kommt. Der Abel, Adam, Henoch und so weiter. Sie alle finden Gnade und wandeln mit Gott. Ein Wahnsinnsgeschenk. Gnade vor Gott finden wird hier schon ganz am Anfang reingebaut als Kriterium. Schon ganz am Anfang, bevor der Mensch die Gebote hat und die ganzen anderen Geschichten und so, bietet Gott den Gnadenausweg. Demjenigen, der sich ihm anschließt. Letztes Mal hatten wir die Geschichte, dass Gott den Menschen erwählt hat, zu seinem Ebenbild gemacht hat und für unendlich wertvoll hält. Dich und mich und jeden Menschen auf dieser Welt. Und jetzt haben wir die Geschichte, dass der Mensch Gott als wertvoll erachten kann und sich ihm anschließen kann und Gott ihm gnädig sein wird. Trotz allem. Unter dieser Prämisse müssen wir uns angucken, wie die ganze Heilsgeschichte weitergeht, wie Gottes Plan weitergeht, wie Gott nicht an den Menschen verzweifelt, sondern immer auf diesen Weg gebaut hat, schon von Anfang an auf diesen Weg der Gnade gebaut hat. dass ihm nicht einfach der Fehler mit dem Menschen passiert ist und hups, da ist uns aber der Mensch ein bisschen missraten, dann mal gucken, ob wir ihn zurechtbiegen können, sondern dass er von Anfang an diesen Weg der Gnade geht. Und so komisch das auch klingen mag, die ganzen verschiedenen Etappen mit Abraham, dann kommt Israel, die Propheten, das Volk und dann Jesus und dann das Neue Testament. Dieser Weg steht von Anfang an und er bleibt. Und Gott wird diesen Bund der Gnade, den er mit den Menschen damals getroffen hat, mit Noah und in dem wir uns am Regenbogen erinnern können, durchziehen. Wir kommen also von der Offenbarung Gottes dazu, dass wir mit den Konsequenzen der Erkenntnis zwischen Gut und Böse Gott entgegengesetzt bekommen, der Gnade und der Rettung bringt. Gott setzt also Erkenntnis zwischen Gut und Böse, dass sich der Mensch über den Menschen erhebt und über Gott, Gnade und der Rettung. Wie wir es in diesen Bibelversen gesehen haben, wie Gott den Menschen mahnt, sich daran zu klammern. Und ja, Gott zieht die Konsequenzen, im Kleinen wie im Großen. Gott lässt den Menschen die Konsequenzen, die er geschaffen hat, tragen. Es gibt Strafe, aber über allem steht der Bund. Und der Bund, der bis heute geht und den er immer wieder erneuert hat auf wunderbare Art und Weise, dass er gnädig sein wird dem Menschen. Und dass er Beziehung mit dem Menschen sucht. Das, was bei Adam mit dem Gebet angefangen hat, unter Verehrung des Herrn, zieht sich bis jetzt hier in diesem Gottesdienst fort. In dem, was wir aus seinem Wort hören, in dem, was wir für Lieder singen und in dem, wie wir mit Gott reden. Und das ist eine Art und Weise, wie wir die Bibel betrachten dürfen und die Verse, die wir lesen können. Denn das ist der Hintergrund, auf den das Ganze geschrieben ist. Konkret zum Mitnehmen bedeutet das: Gott will dich, dein VIP und jeden Menschen retten. Und er kann, weil er den Bund geschlossen hat. Weil es eine Tatsache, ein Fundament dieser Welt ist, ein Naturgesetz in dieser Welt. Die Gnade Gottes ist jetzt eingebaut in diese Welt. Natürlich aber auch die Entscheidung eines jeden Menschen, das anzunehmen oder nicht. Aber Gott will dich, deinen VIP und jeden Menschen retten, weil er ihm unendlich wertvoll ist und er hat versprochen, nicht mehr alles auszurotten. Auch wenn das jetzt vielleicht anmutig, das Coronavirus und dass wir das jetzt, wie wir es erleben und den Nachrichten, die wir gucken müssen, ganz anders erscheinen mag. Aber die Welt war immer wieder an diesem Punkt. Die Welt war nicht nur an dem Punkt bei Kain, sie war nicht nur an diesem Punkt bei Noah, sie war nicht nur an diesem Punkt bei Babel. Und das geht ja so weiter, ha? Voltaire hat 1794 gesagt, Leute, das Christentum liegt jetzt bei 1% in der Bevölkerung in Europa, das ist in den nächsten 5 Jahren weg. Das gab es immer wieder in dieser Welt. Es gab auch die Pest, wo die Gottesdienste leer gewesen sind, wo Menschen nicht gebetet haben, wo Dinge zerfallen sind. Aber es ist immer wieder gekommen und die Menschen haben wahnsinnig Gutes getan. Es sind immer wieder Christen aufgestanden und haben diese Welt zum Guten verändert mit Gottes Hilfe. Ein Graf Zinzendorf ist gekommen und hat ein Dorf gegründet, in dem zum ersten Mal wieder seit langer Zeit durchgehend gebetet wurde und Frieden war. Und wir können das so durchgucken. Es ist immer wieder etwas passiert. Und Gott hat den Noah nicht nur damals errettet, einen Einzelnen unter vielen, sondern immer wieder Menschen, die dafür einstehen und die an ihn glauben, hat er immer wieder benutzt, dass es weitergehen kann, damit er retten kann, weil er kann. Und es ist wunderbar, auch wenn sich das manchmal nicht so anfühlt, aber wir sind jetzt ein Teil von diesem Bund, hier und heute. Und wir sind damit auch ein Teil seiner Verheißung, hier und heute. Ich möchte beten. Herr Jesus Christus, ich bin dir so unendlich dankbar dafür, dass du uns Menschen so sehr lieb hast, dass du uns nie aufgegeben hast, dass du bereit warst, von Anfang an mit uns diesen Weg zu gehen und uns die Freiheit zu schenken und dass du uns schenkst, dass wir mit dir leben dürfen, dass wir bei all dem, was wir uns selbst denken, was vielleicht nicht gut ist in uns, dass wir durch deine Gnade liebesfähig sind, dass es uns möglich ist, für Menschen und andere Menschen da zu sein, dass jeder Mensch das kann und in sich hat und dass du treu bist und dass du deine Verheißung immer gehalten hast, dass du uns Jesus Christus geschenkt hast und dass du uns liebst und dass wir dein sein können. Und ich möchte dich bitten, dass du uns da auch hältst, dass du uns an deiner Seite hältst, dass du unseren Glauben erhältst, dass wir wandeln können mit dir und dass du mit deiner Gnade immer bei uns sein wirst, dass wir Gnade vor dir finden können und Frieden in unseren Herzen. Amen.